Herzlich willkommen zum zweiten Bibelstudienvormittag in der zweiten Bibelkurswoche dieses Sommers. Ich freue mich, dass wir gestern so einen guten Start in den Jeremia hinein erleben durften. Und ich will auch heute Morgen etwas ergänzen, was ich gestern vergessen habe. Ich habe Simon Meyer vorgestellt und ich habe gesagt, er sei Ingenieur und verheiratet und jung und am Bibelstudium interessiert. Ich habe aber einen wichtigen Teil seines Lebens einfach vergessen zu sagen. Er hat gestern von dem König Josia gesprochen. Und der König Josia ist auch in diesen Tagen für eine ganze Reihe von Christen wichtig. Es gibt eine Bewegung in Deutschland, ganz unscheinbar hat es angefangen, Josia Truth for Youth. Vielleicht haben Sie so einen Flyer gesehen, irgendwo im Haus liegen, Pfingsten lagen schon welche aus. Und diese Josia-Bewegung existiert, um das Evangelium der Gnade Gottes unter jungen Menschen in Deutschland zu verbreiten und Jugendliche zu motivieren, ihr Leben voll und ganz in den Dienst unseres Herrn Jesus Christus zu stellen. Unsere Mission ist es, junge Christen zusammenzubringen und im Glauben zu stärken. Dabei verfolgen wir keinen Selbstzweck, sondern haben das Ziel, dass junge Leute sich biblischen Gemeinden anschließen und sich dort für das Reich Gottes einsetzen. Simon Meyer ist ein Leiter dieser Bewegung. Er leitet mit anderen Männern zusammen mit diesem Anliegen Konferenzen und Treffen und auch die Aufgabe jetzt passt eigentlich wunderbar zu diesem Josia-Ziel. Junge Leute für das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes unterwegs und für Jesus gewinnen. Ein Anliegen, in dem wir uns voll und ganz einig sind. Und ich will auch heute am Anfang wieder beten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen.
Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen, also dieser Flyer hier ist unser Konferenzflyer. Wir werden im September in Gummersbach eine Konferenz für junge Christen veranstalten. Alter so ungefähr 14 bis 30 Jahre. Es geht um Johannes 13 bis 17, also diese Abschiedsworte Jesu an seine Jünger im Obergemach. Und wir haben 5 Predigten, daneben einige Seminare, ein bisschen Sport wird es geben, ein Volleyballturnier. Und wir wollen einfach die Gemeinschaft miteinander genießen. Falls der eine oder andere von euch Lust hat, dazu zu kommen oder jemanden kennt, für den es vielleicht etwas wäre, herzliche Einladung dazu. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch Flyer im Haus gibt, Schwester Friederike. Gibt es noch? Die liegen hinten. Okay, ich habe dummerweise selber vergessen, welche mitzunehmen. Aber ansonsten guckt einfach ins Internet, www.josiablog.de oder googelt nach Josia, True for Youth. Genau, soviel dazu. Wir starten mit Jeremia Teil 2. Gestern habe ich die Frage gestellt, was das größte Problem von uns Menschen ist. Und die Antwort, die uns Jeremia darauf gegeben hat, ist, dass das größte Problem in unserem Leben unser verdorbenes, unser sündiges Herz ist. Das Problem der Israeliten ist, dass sie den Bund nicht halten konnten, aber ihn auch nicht halten wollten. Sie haben ihn bewusst gebrochen und das gilt für uns alle. Jeremia hat den Fluch aus 5. Mose aufgegriffen und angekündigt. Und dieser Fluch ist tatsächlich, wie wir dann später auch noch in unserer dritten Einheit sehen werden, eingetroffen. Das Volk wurde letztendlich ins Exil nach Babylon geführt. Und das, was damals mit Israel passiert ist, ist ein Bild für das schreckliche Gericht, das wir alle eigentlich verdient haben. Das ist meine Überzeugung. Weil wir uns alle gegen Gott aufgelehnt haben, weil wir ihn alle vertauscht haben, die Herrlichkeit Gottes vertauscht haben mit irgendwelchen nichtigen Götzen. Und die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, was ist die Lösung für dieses Problem? Jeremia hat immer wieder dazu aufgerufen, umzukehren zu Gott. Aber wir haben gesehen, Israel kehrt nicht um. Er prophezeit über 40 Jahre hinweg. Und es wird mehr oder weniger nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis am Ende des Gerichts steht. Israel kehrt nicht um. Und die Frage ist, wie kann das Volk dennoch in dieser finsteren Lage Hoffnung haben? Und ich glaube, die einzige Hoffnung, die das Volk Israel hat, die einzige Hoffnung, die wir haben können, ist, dass Gott selbst die Wende vollbringt, dass Gott selbst die Umkehr schafft, dass er etwas komplett Neues bewirkt, dass er seinem Volk ein neues Herz schenkt. Und ich glaube, das ist genau das, was wir sehr deutlich sehen in Jeremia 30 bis 33, dieser zweite große Abschnitt von Jeremia. Und apropos, Schwester Friederike, war es so gut, die Zeittafeln und nochmal den Überblick über Jeremia auszudrucken für uns. Und vielleicht könnt ihr das einfach mal kurz verteilen, dann habt ihr das nochmal vor Augen. Genau, also wir kommen heute zu Jeremia Kapitel 30 bis 33, die einen unglaublichen Kontrast darstellen zu all den anderen düsteren Kapiteln in Jeremia. Wenn die anderen Kapitel pechschwarze Finsternis sind, dann sind diese Kapitel hellstes Licht. Und es ist meine Hoffnung, euch einfach ein bisschen einen kleinen Lichtglimmer, wenn man so will, von der Herrlichkeit dieser Kapitel aufzuzeigen. Dieser wunderbaren Verheißung der Wiederherstellung Israels, dieser wunderbaren Verheißungen des neuen Bundes. Und ist meine Hoffnung, dass ich uns aufzeigen kann, was das alles auch mit uns zu tun hat. Kapitel 30 bis 33 schauen wir uns heute an, überblicksmäßig. Und ich werde wieder einiges aus diesen Kapiteln lesen, also habt eure Bibeln vor euch, seid bereit, sie aufzuschlagen, auch wenn natürlich das Ganze nur ausschnitthaft sein wird, wir nicht alles im Detail anschauen können. Genau, und wir starten einfach mal direkt mit Kapitel 30, in den Versen 1 bis 3. Jeremia Kapitel 30, die Verse 1 bis 3. Dies ist das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging. So spricht der Herr, der Gott Israels: Schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Denn siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden werde, spricht der Herr. Und ich werde sie wieder in das Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe, und sie sollen es in Besitz nehmen. Was Jeremia hier ankündigt ist, beziehungsweise was Gott durch Jeremia ankündigen lässt, ist, dass er das Schicksal seines Volkes wenden wird. Und dieses Wort wenden, das ist das gleiche Wort, was wir vorher schon ständig in Jeremia gesehen haben, nämlich die Aufforderung an das Volk, umzukehren, sich hinzuwenden zu Gott. Und das Problem in Jeremia, was wir immer wieder sehen, ist, das Volk tut es nicht, das Volk kehrt nicht um, das Volk wendet sich nicht Gott zu, nein, sie haben sich von ihm abgewendet. Und jetzt sagt Jeremia hier in Kapitel 30, und es ist ein riesengroßer Kontrast, Gott vollbringt die Wende, Gott schafft die Umkehr. Und was Gott jetzt in den Kapiteln 30 bis 33 ständig tut, ist die schrecklichen Gerichtsankündigungen der ersten 29 Kapitel aufzugreifen, teilweise auch die expliziten Ausdrücke, wie wir später sehen werden, also die exakten Worte sozusagen, und ins Gegenteil zu verdrehen. Also 180 Grad auf den Kopf zu stellen sozusagen. Ich kann das nur anreißen jetzt dann, aber ich hoffe, dass ihr wirklich Lust bekommt, diese Kapitel intensiv zu studieren und zu vergleichen mit den ersten 29 Kapiteln und zu sehen, welch riesengroßer Kontrast hier vorliegt und wie Gott alles auf den Kopf stellt. Okay, lass mich konkret werden. In Vers 3 hatten wir gelesen, da heißt es, ich werde sie wieder in das Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe, und sie sollen es in Besitz nehmen. Vorher hat Jeremia angekündigt, dass das Volk weggeführt wird, ins Exil geführt wird. Wer war derjenige, der diese Wegführung letztendlich vollbracht hat? Es war Gott. Gott hat dafür gesorgt, dass sein Volk ins Exil gebracht wird. Und jetzt ist Gott derjenige, der sie wieder ins Land zurückbringt. Was Jeremia an dieser Stelle beschreibt, ist sozusagen ein zweiter Exodus, ein zweiter Auszug aus der Gefangenschaft, so wie wir es schon in 2. Mose gesehen haben, mit dem Auszug aus Ägypten. Blättert mal ein Kapitel weiter, Kapitel 31, Vers 2. Da heißt es: So spricht der Herr, ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat nun in der Wüste Gnade gefunden, heißt es. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Es ist genauso wie beim Auszug aus Ägypten. Das Volk war dem Schwert, dem Gericht Gottes durch diesen Engel entflohen und es hatte Gnade in der Wüste gefunden. Und Jeremia greift dieses Ereignis auf, er bezieht sich darauf und er sagt, es wird wieder genauso kommen. Jetzt ist das Volk im Exil, es ist weggeführt nach Babylon, aber eines Tages wird Gott es wieder zurückbringen. Geht nochmal Kapitel 30, Vers 8. Da heißt es: Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, dass ich sein Joch von deinem Hals wegnehmen und zerbrechen werde und deine Fesseln zerreiße, sodass Fremde ihn nicht mehr knechten sollen. In Kapitel 27, haben wir uns gestern nicht angeschaut, aber in Kapitel 27 lässt Gott Jeremia ein Joch anziehen. Ihr wisst, was ein Joch ist, oder? Also sowas, was man den Ochsen über den Hals gelegt hat, um sie beim Pflügen lenken zu können. Und Jeremia musste so ein Joch anziehen als Zeichen der Gefangenschaft, die über Israel kommen würde. Und jetzt heißt es hier in Kapitel 30, Vers 8, es soll geschehen an jenem Tag, dass ich sein Joch von deinem Hals wegnehmen und zerbrechen werde. Gott ist derjenige, der erst das Joch bringt und dann ist er derjenige, der das Joch wegnimmt. Die Sklaverei wird rückgängig gemacht. Die Wende wird von Gott selbst vollbracht. Genau das Gleiche haben wir mehr oder weniger Kapitel 31, Vers 8. Und da heißt es: Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von den Enden der Erde. Ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens. Ja, das beschreibt wiederum diese Rückkehr aus dem Exil. Und was hatten wir gestern gesehen? Wer kam in den ersten Kapiteln aus dem Norden? Es waren die Feinde, es waren die Babylonier. Kapitel 4, Vers 6, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, ich lese es einfach nur vor. Richtet ein Banner auf nach Zion hin, flieht und steht nicht still, denn ich bringe Unheil von Norden her und eine große Zerstörung. Also vorher kündigt Gott Unheil von Norden an, er kündigt an, dass die Feinde Gottes von Norden kommen. Und jetzt sagt er, ich bringe sie, das sind die Israeliten, wieder zurück aus dem Norden. Es wird wieder umgekehrt, 180 Grad. Und dann heißt es noch in Vers 8 weiter, 31 Vers 8, siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von den Enden der Erde. Unter ihnen sind Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende miteinander. Eine große Gemeinde kehrt hierher zurück. Von wem ist hier die Rede, die zurückkommen? Blinde, Lahme, Schwangere und Gebärende. Es ist eine Schar an Menschen, die selber niemals in der Lage gewesen wäre, diesen weiten Weg von Babylon bis nach Israel zurückzukehren. Was Jeremia hier beschreibt, übersteigt alles menschliche Vorstellungsvermögen. Es ist etwas, was den Menschen unmöglich ist. Aber Gott macht es möglich. Er bewirkt dieses Wunder. Das Erste, was wir also sehen, ist, dass die Gefangenschaft umgekehrt wird, dass die Leute zurückkehren in ihr Land, dass sie wieder Freiheit haben. Aber das Land liegt ja in Schutt und Asche. Die Babylonier haben es komplett zerstört. Und was Jeremia deshalb auch ankündigt, ist die Wiederherstellung der Städte. Es ist der Wiederaufbau selbst von Jerusalem, dieser herrlichen Stadt. Schaut mit mir in Jeremia 30, Vers 18 bis 19. So spricht der Herr: Siehe, ich werde das Geschick der Zelte Jakobs wenden, da ist es wieder dieses Wort, und mich über seine Wohnungen erbarmen, und die Stadt soll auf ihrem Hügel wieder erbaut und der Palast wie üblich bewohnt werden. Und Loblieder und Freudengesänge sollen von ihnen ausgehen, und ich werde sie mehren und nicht mindern. Ich werde sie herrlich machen, und sie sollen nicht unbedeutend sein. Gott war derjenige, der die Zerstörung von Jerusalem durch die Babylonier vollbracht hatte. Ungefähr 2 Jahre lang wurde die Stadt belagert. Wir werden es morgen noch deutlich in Klagelieder sehen, was für ein schreckliches Gericht es war. Hunger, Pest, Tod, Klagegeschrei, Trauer, Schmerz. Da war kein Grund mehr zur Freude. Da hat keiner fröhliche Lieder gesungen. Da wurden keine Feste mehr gefeiert. In Kapitel 16, Vers 9 hat Jeremia angekündigt, dass die Stimme des Bräutigams, die Stimme der Braut, nicht mehr zu hören sein wird. In Kapitel 9, Verse 9 bis 10 sagt er, dass in Jerusalem keiner mehr wohnen wird. Selbst die Tiere werden fliehen aus dieser Stadt. Jerusalem wird zu einem Steinhaufen werden, heißt es. Nach der Eroberung kam die komplette Zerstörung dieser majestätischen Stadt, mitsamt dem herrlichen Tempel. Nach der Eroberung ist diese Stadt komplett leer. Das, was Gott angekündigt hat, erfüllt sich erstmal. Aber dann kommt Jeremia 33, Vers 10 bis 11, diese Verheißung. Jeremia 33, Vers 10 bis 11. So spricht der Herr: An diesem Ort, von dem ihr sagt, dass er verlassen sei von Menschen und Vieh, nämlich in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems, die verwüstet sind, ohne Menschen und ohne Vieh, da soll man wiederum Jubel und Freudengeschrei vernehmen. Also all das, was vorher gefehlt hat. Und jetzt kommt's: Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. In Jeremia, was war's? Kapitel 16, Vers 9 heißt es, die Stimme des Bräutigams, die Stimme der Braut wird nicht mehr zu hören sein. Hier sagt er, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut wird wieder zu vernehmen sein. Ja, die Stimme derer, die sagen, dank dem Herrn der Herrscharen, denn der Herr ist gütig und seine Gnade währt ewiglich. Und die Stimme derer, die Friedensopfer bringen ins Haus des Herrn, denn ich will das Geschick des Landes wenden. Da ist es wieder dieses Wort. Dass es wieder sei wie im Anfang, spricht der Herr. Die Leute werden wieder die Städte bewohnen. Sie werden wieder Freudenfeste feiern. Sie werden wieder Friedensopfer bringen. Wohin bringt man Friedensopfer? In den Tempel. Der Tempel wird wieder aufgebaut, sagte er. Gott kehrt alles um 180 Grad um. Da, wo vorher niemand mehr gewohnt hat, eine verlassene, eine menschenleere, eine wüste Stadt, in der selbst die Tiere nicht hausen wollten, da ist jetzt wieder eine fröhliche Bevölkerung anzutreffen. Aber immer noch fehlt eine Sache. Ein Volk in einem schönen Land mit einer schönen Stadt ist gut, aber immer noch nicht vollständig. Was fehlt? Es fehlt der perfekte Priester und der perfekte König. Denn die Priester und die Könige, die waren ja diejenigen, die vorher das Volk mit ins Unheil gerissen hatten. Aber jetzt lesen wir in Kapitel 33, ab Vers 15, Folgendes. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David ist der König schlechthin in Israel, einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Denn so spricht der Herr: Es soll David nie an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Auch den Priestern und Leviten soll es nie an einem Mann fehlen vor meinem Angesicht, der alle Zeit Brandopfer darbringt und Speisopfer anzündet und Schlachtopfer zurichtet. Gott verheißt beides: einen König, einen Nachkommen Davids, der in Gerechtigkeit regieren wird, und ein Priester, der das Volk alle Zeit vor Gott vertritt und für sie Opfer darbringt. Das heißt, wir haben jetzt eine Schar an Heimgekehrten, die wieder in ihrem Land sind. Wir haben eine neu errichtete Stadt Jerusalem. Wir haben einen neuen König, einen neuen Priester. Und was denkt ihr, wenn es jetzt bei diesen Sachen bleiben würde, wäre dann alles perfekt? Richtig. Es fehlt noch eines. Das Volk würde jetzt immer noch nicht in Gottes Wegen wandeln, Gottes Gebote halten. Sie würden den Bund wieder brechen und alles würde wieder von vorne beginnen. Eines fehlt noch, ein neuer Bund, ein neues Herz. Und damit zum wichtigsten Abschnitt in den Kapiteln 30 bis 33 und meines Erachtens dem wichtigsten Abschnitt in ganz Jeremia, die Verse 31 bis 34 aus Kapitel 31. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34, die Ankündigung des neuen Bundes. Da heißt es: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Vers 32 macht nochmal deutlich, dass der alte Bund von den Israeliten gebrochen wurde. Aber das ist nicht das Ende, sagt Gott. Er wird einen neuen Bund mit seinem Volk schließen. Nun, was sind die Kennzeichen dieses neuen Bundes? Ich möchte euch vier Kennzeichen nennen. Das erste Kennzeichen ist der verinnerlichte Gehorsam gegenüber Gott. Verinnerlichter Gehorsam gegenüber Gott. Vers 33 heißt es: Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Der Unterschied zum alten Bund besteht darin, dass der neue Bund nicht etwas Externes ist. Das Gesetz, die Gebote Gottes, die waren auf Steintafeln beziehungsweise in ein Buch hineingeschrieben. Ja, sie waren extern. Und jetzt sagt Jeremia, oder sagt Gott durch Jeremia, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Seht ihr, das ist die Lösung für das Problem des verdorbenen Herzens, das Gott nicht gefallen wollte. Bisher war auf die Herzen was eingraviert? Die Sünde, Kapitel 17, Vers 1, ja. Die Sünde ist den Israeliten bisher ins Herz eingraviert gewesen mit diesem eisernen Griffel. Aber Gott beschneidet dieses sündige Herz, beziehungsweise er nimmt das steinerne Herz weg und er gibt ein neues, ein fleischernes, wie es zum Beispiel Hesekiel beschreibt in Hesekiel 36. Gott schreibt nun seine eigenen Gebote ins Herz hinein. Der neue Bund ist etwas Internes, er wirkt von innen heraus. Das Gesetz Gottes wird den Menschen ins Herz geschrieben und deshalb haben sie jetzt den Wunsch, von innen heraus auch wirklich Gott zu gefallen. Sie wollen zu seiner Ehre leben. Nur so ist es möglich, dass die Menschen Gott wirklich von ganzem Herzen lieben, weil es in ihr Herz hineingeschrieben ist. Nur so ist es möglich, dass ein Mensch wirklich zu Gott umkehrt. Und seht ihr, das ist das Erstaunliche am Evangelium, an der frohen Botschaft. Gott selber bewirkt in uns das, was er eigentlich von uns fordert. Gott fordert die Umkehr. Gott fordert, dass wir seine Gebote halten und so weiter und so fort. Und dann ist er derjenige, der diese Umkehr bewirkt. Er ist derjenige, der dieses Verlangen danach, seine Gebote zu halten, in unsere Herzen hineinschreibt. Er ergreift die Initiative. Er schenkt uns die Buße. Er schenkt uns den Gehorsam. Er schenkt uns den Glauben. Das zweite Merkmal des neuen Bundes ist die gegenseitige Gemeinschaft mit Gott. Gegenseitige Gemeinschaft mit Gott. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, heißt es in Vers 33 am Ende. Und diese Verheißung, die sehen wir immer und immer wieder in der Bibel. Diese Verheißung hatte Gott Abraham gegenüber ausgesprochen, Genesis 17. Ja? Er hat sie beim Exodus wiederholt, 2. Mose 6. Er hat sie beim Bundesschluss bestätigt, Exodus 19. Und er hat sie kurz vor der Landnahme nochmal wiederholt, 5. Mose 26. Immer heißt es, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Aber jetzt sah es doch irgendwie so aus, als wäre diese Verheißung hinfällig geworden, oder? Das Volk war im Exil. Sie hatten Gott verlassen und Gott hatte sie verlassen. Die Herrlichkeit Gottes war ausgezogen aus Jerusalem, wie Hesekiel es beschreibt. Aber Jeremia sagt, es kommt die Zeit, wo es wieder so sein wird. Ich werde ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das dritte Kennzeichen des neuen Bundes ist die universale Kenntnis von Gott. Universale Kenntnis von Gott. Es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Jemanden zu kennen oder zu erkennen bedeutet in der Bibel mehr als nur zu wissen, wer er ist. Jemanden zu erkennen bedeutet in der Bibel eine tiefe Beziehung zu ihm zu haben. Eine Beziehung, die gekennzeichnet ist von Liebe und Treue. In 1. Mose 4 heißt es, dass Adam Eva erkannte. Und was folgt dann? Und sie wurde schwanger. Also das bedeutet es, jemanden zu kennen, solch eine intime, tiefe Beziehung zu ihm zu haben, die geprägt ist von Liebe und von Treue. Gott zu erkennen heißt in der Bibel, ihm zu vertrauen, ihn anzubeten, ihm zu gehorchen, seinen Charakter wieder zu spiegeln im eigenen Leben und all dies noch viel mehr. Und diese intime Kenntnis Gottes, die wird das gesamte Volk Gottes in diesem neuen Bund auszeichnen, sagt Jeremia. Alle, die dazugehören, vom Kleinsten bis zum Größten. Das vierte und letzte Kennzeichen des Bundes ist die komplette Vergebung durch Gott. Komplette Vergebung durch Gott. Also wir haben verinnerlichten Gehorsam gegenüber Gott, wir haben gegenseitige Gemeinschaft mit Gott, wir haben universale Kenntnis von Gott und wir haben komplette Vergebung durch Gott. Selbst wenn all die anderen Merkmale gegeben wären, der verinnerlichte Gehorsam, die universale Kenntnis, die gegenseitige Gemeinschaft, dann gäbe es immer noch ein Problem oder eine Sache stände immer noch im Weg. Die bisherige Sünde, all das, was Israel bisher an schlimmen Taten vollbracht hat. Aber von dieser Sünde heißt es in Vers 34, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Und diese Vergebung ist die Grundlage für alles andere. Ja, schaut euch das denn in Vers 34b an. Das heißt, denn ich werde ihre Missetat vergeben. Das heißt, all die anderen Kennzeichen können nur auf der Grundlage dieser Vergebung existieren. Wir können diesen Gehorsam gegenüber Gott, diese Gemeinschaft mit Gott, diese universale Kenntnis von Gott nur deshalb haben, weil unsere Schuld vergeben ist, weil diese Sünde ausgeräumt ist, weil das, was zwischen uns und Gott stand, weg ist. Und Gott tut es vollständig. Es ist nicht so, dass es sagt, ja, schwamm drüber und dann ein, zwei Wochen später holt er es doch wieder hervor. Nein, Gott denkt der Sünde des Volkes nicht mehr, heißt es. Das also sind diese großartigen Verheißungen, die Jeremia 30 bis 33 deutlich macht. Und so weit, so gut. Hört sich alles wunderbar an, aber die Frage ist, wie hat sich all das nun erfüllt, beziehungsweise wie wird es sich erfüllen? Und gestern habe ich, mal gucken, ob es noch da ist, ja, habe ich gesagt, dass sich bei biblischer Prophetie, kann man das sehen, die Erfüllung der Prophezeiungen oftmals in solch mehreren Berggipfeln abspielt. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir in Jeremia 30 bis 33 beachten müssen. Ich glaube, dass wir in Jeremia 30 bis 33 ein perfektes Beispiel von dieser mehrfachen Erfüllung von Gottes Verheißungen haben. Wir haben drei Berggipfel und wir müssen alle drei Berggipfel beachten, wenn wir Jeremia 30 bis 33 lesen. Und der erste Berggipfel, die erste teilweise Erfüllung all dieser Prophezeiungen, ist die tatsächliche Rückführung des Volkes Israel aus dem Exil in Babylon. Der zweite Berggipfel ist dann die Erfüllung all dieser Verheißungen durch das Werk Christi für die neutestamentliche Gemeinde, für uns, die wir heute hier sind und an Christus glauben. Und die dritte Erfüllung, der dritte Berggipfel, ist die vollständige Wiederherstellung, die vollständige Neumachung aller Dinge, wenn Jesus Christus wiederkommt und wenn wir im neuen Himmel, auf der neuen Erde leben werden. Und ich möchte jetzt nochmal all die Punkte, die wir genannt haben aus Jeremia 30 bis 33 überfliegen und fragen, wie sie sich in diesen drei Gipfeln erfüllt haben. Und wir beginnen mit dem ersten Gipfel, mit der Rückkehr Israels aus dem babylonischen Exil im Jahr 539 vor Christus. Es hieß in Jeremia 30, dass Gott das Volk aus dem Norden zurückbringen wird, dass das Joch der Knechtschaft gebrochen wird. Und tatsächlich hat sich genau das unter dem persischen König Kyros erfüllt. Ja, Kyros habt ihr ja auch auf eurem Überblick stehen. 559 bis 530 hat er regiert. 539 vor Christus, das hätte ich vielleicht noch dazu schreiben sollen, hat er die Babylonier besiegt und hat daraufhin den Erlass gegeben, dass alle Völker, die bisher von den Babyloniern verschleppt wurden, wieder zurückkehren dürfen in ihre Länder. 539 vor Christus, der Erlass von Kyros. Gibt es auch außerbiblische Belege dafür. Und genau so passiert es. Die Israeliten kehren zurück in ihr Heimatland. Wir können darüber lesen in Nehemia und Esra. Sie bauen Jerusalem wieder auf, sie bauen sogar den Tempel wieder auf, sie bauen die Mauer wieder auf. Sie haben eine Art König, ja, Serubabel ist ihr Anführer, der sie durchaus in Gerechtigkeit regiert, kann man sagen, wie auch Jeremia ankündigt. Ja, ein König, der in Gerechtigkeit herrschen wird, heißt es. Und es gibt auch einen Hohenpriester, Jeschua heißt er, der das Volk wieder vor Gott vertritt im Tempel. Und unter Nehemia und Esra wird dann später auch der Bund erneuert. Es gibt eine Art neuen Bund, wenn man so will. Die Leute sagen aufs Neue, wir wollen in Gottes Wegen wandeln, wir wollen seine Gebote halten. Also all diese Verheißungen aus Jeremia 30 bis 33 erfüllen sich teilweise in der Rückführung des Volkes Israels aus dem Exil nach Israel. Aber eine Frage bleibt bestehen, oder? Hat das Volk tatsächlich nun dauerhaft diesen inneren Gehorsam gegenüber Gott? Wandeln sie tatsächlich in seinen Wegen? Fallen sie tatsächlich nicht mehr von ihm ab? Und was ist mit Jerusalem und dem Tempel? Haben die jetzt ewig Bestand? Jeremia 31, Vers 40 spricht davon, dass Jerusalem, der Tempel, ewiglich Bestand haben werden. Nein, definitiv nicht. Das Volk fällt wieder von Gott ab. 70 Jahre nach Christus zerstören die Römer den Tempel zum zweiten Mal. Beim ersten Gipfel erfüllen sich viele dieser Verheißungen, aber sie erfüllen sich nicht perfekt. Und deshalb kommen wir zum zweiten Gipfel. das Werk Christi und die Erfüllung dieser Weisung in der neutestamentlichen Gemeinde. Seht ihr, Geschwister, Christus ist derjenige, durch den dieser neue Bund, von dem Jeremia spricht, tatsächlich erst etabliert wird. Ihr kennt Matthäus 26, Vers 27 und 28. Er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Mein Blut des neuen Bundes, sagt Jesus. Jesus nimmt Bezug auf Jeremia 31 am Vorabend seiner Kreuzigung, beim Feiern des Passamahls. Und er sagt, dieser neue Bund, den Jeremia angekündigt hat, der wird möglich durch mein vergossenes Blut. Dadurch kann eure Sünde tatsächlich vergeben werden. Und Jeremia 31 wird im Hebräerbrief im Neuen Testament zweimal zitiert. Jeremia 8, Jeremia 10. Wir haben jetzt nicht die Zeit, es zu studieren, aber vielleicht könnt ihr das mal später noch machen. Und der Schreiber sagt, Jesus ist der Mittler dieses neuen Bundes. Jesus ist der perfekte Hohepriester, der angekündigt worden ist. Er ist derjenige, der seinen eigenen Leib als perfektes Opfer dargebracht hat. Und was wir im Neuen Testament außerdem sehen, ist, dass Jesus auch der perfekte König ist, der für immer auf Davids Thron sitzen wird. Wie fängt Matthäus 1, Vers 1 gleich nochmal an? Das Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. Sohn David ist der messianische Titel für den Nachfahren Davids, der auf seinem Thron sitzen wird. Was sagt Jesus, als ihn Pilatus fragt, ob er der König der Juden ist? Du sagst es. Jesus ist der König der Juden. Das steht am Schild über seinem Kreuz. Und wir sind, liebe Geschwister, durch Jesus Christus in einem gewissen bildlichen Sinne aus der Sklaverei befreit worden, genauso wie die Israeliten. Aus welcher Sklaverei? Aus der Sklaverei der Sünde. Nicht dem wortwörtlichen Babylon, aber dem geistlichen Babylon, wenn man so will. Und ist es nicht so, dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist jetzt in uns Einzug gehalten hat, sodass wir mit ihm in einer intimeren, einer tieferen Beziehung stehen dürfen als alle anderen Menschen? Ja, diese universale Kenntnis von Gott, diese gegenseitige Gemeinschaft mit Gott, von der die Rede ist in Jeremia 31, die erfüllt sich in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Und ist es nicht auch so, dass wir den tiefen Wunsch haben, Gott zu gefallen, seine Gebote zu halten, weil er seine Gesetze auf unsere Herzen geschrieben hat, in unsere Herzen hineingeschrieben hat. Geschwister, Jeremia 30 bis 33 ist nicht nur eine Verheißung für das ethnische Volk Israel vor 2500 Jahren, es ist eine Verheißung für das geistliche Volk Israel, zu dem auch wir gehören, wenn wir durch Glauben an Jesus Christus wahre Nachfahren Abrahams sind. Kinder Abrahams. Und was uns aus diesen Kapiteln entgegenstrahlt, ist das wunderbare Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es ist die Lösung für das große Problem, was ich vorhin beschrieben habe. Beziehungsweise was wir gestern bedacht haben. Die Gnade Gottes, sie gilt auch uns. Lass uns noch mal kurz ein paar Verse lesen. Kapitel 31 ab Vers 11. Kapitel 31 ab Vers 11. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und ihn aus der Hand dessen erlöst, der mächtiger war als er. Natürlich erfüllt sich das erstmal für Israel. Sie werden erkauft, erlöst aus der Hand der mächtigen Babylonier. Aber bezieht sich das nicht auch auf uns? Sind wir nicht auch erlöst aus der Hand dessen, der mächtiger war als wir sind? Aus der Hand des Satans und des Teufels? Und dann geht es weiter. Und sie werden kommen und auf der Höhe Zions jubeln und herbeiströmen zu der Güte des Herrn, zum Korn, zum Most und zum Öl und zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten und sie werden nicht länger verschmachten. Dann wird die Jungfrau sich mit Reigentanz erfreuen, auch junge Männer und Greise miteinander. Und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und erfreuen nach ihrem Schmerz. Und ich werde die Seele der Priester mit Fett sättigen, und mein Volk soll sich an meiner Güte sättigen, spricht der Herr. Auch das trifft, so meine ich, natürlich in erster Linie auf Israel zu, aber genauso auch auf uns. Wir sättigen uns an der Güte Gottes. Sie ist das Beste, was uns jemals passieren konnte. Er ist derjenige, der all unseren Hunger, all unseren Durst gestillt hat oder stillen kann. Aber gleichzeitig wissen wir, dass immer noch nicht alles perfekt ist, oder? Dass auch der zweite Gipfel noch nicht die vollkommene Erfüllung bietet. Wir halten Gottes Gebote nicht für perfekt. Wir haben keinen perfekten Frieden. Noch gibt es Schmerz und Leid in dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist zwar schon im Himmel, sagt Paulus, aber noch sind wir hier auf der Erde. Und deshalb brauchen wir Hügel Nummer 3. Wir brauchen die Wiederkunft Jesu und die vollkommene Neuschaffung aller Dinge. Und lass uns in Offenbarung 21 gehen. Offenbarung 21, wo genau diese Neuschaffung vorhergesagt wird. Offenbarung 21 und dann die Verse 1 bis 5. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5, genau. Dort heißt es: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Hier sehen wir die vollkommene Erfüllung von Jeremia 30 bis 33. Hier sehen wir die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Das Jerusalem, das niemals mehr zerstört werden wird, sondern das auf ewig bevölkert sein wird vom Volk Gottes, in dem für immer perfekte Freude sein wird. Und hier sehen wir die Erfüllung der intimsten Gemeinschaft mit Gott. Gott selbst wird mit ihnen sein, heißt es. Es wird kein Schmerz, kein Leid mehr geben. Alle Tränen wird Gott selbst abwischen. Ewige, wahre Freude wartet dort auf uns. Und hier sehen wir, wie die Gemeinde Jesu ihm als perfekte Braut übergeben wird. Rein, makellos, unbefleckt. Dort im Himmel wird der neue Bund seine endgültige Erfüllung finden, wenn alle Sünde ein für alle Mal besiegt ist und wir ausschließlich im Gehorsam Gott gegenüber wandeln. Dieser dritte Gipfel liegt noch in der Zukunft, aber er wird kommen. Gott selbst garantiert es. Und das ist noch die letzte Sache, die ich euch aus diesem Abschnitt von Jeremia aufzeigen möchte, die Unumstößlichkeit von dieser Umkehr, die Gott bewirkt, die Unverbrüchlichkeit von Gottes Gnade. Er garantiert die Erfüllung dieser Dinge. Seine Liebe ist ewig, sie wird niemals aufhören. Gehen wir nochmal zurück in Jeremia 31. Jeremia 31 und Vers 3. Jeremia 31, Vers 3. Da heißt es: Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Die Anklage von Jeremia gegenüber dem Volk in den ersten Kapiteln lautet, dass sie Gott nicht die Treue gehalten haben. Dass sie die Ehe gebrochen haben. Ihre erste Liebe verlassen haben. Aber Gott hat dennoch an seiner Liebe festgehalten. An seiner Liebe, die seinem Volk schon vor aller Ewigkeit her gegolten hat und für alle Ewigkeit gelten wird. Seine Liebe hört niemals auf. Und schauen wir noch in Jeremia 31 ab Vers 35. Da geht es jetzt dann um die Naturgesetze dieser Erde, um die Ordnungen, die unauflösbar sind. Und genauso ist Gottes Liebe unauflösbar, genauso ist die Erfüllung seiner Verheißung unauflösbar. Jeremia 31 ab Vers 35. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr der Herrscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Gott zählt hier also die Ordnungen des Universums und dieser Welt auf. Sonne, Mond, die Sterne, Ebbe und Flut. Und er sagt, diese Ordnungen werden niemals aufhören. Und genauso wenig wird Gottes Volk aufhören, sein Volk zu sein. Und dann spricht er von der Unausforschlichkeit des Himmels und der Erde ab Vers 7. Entschuldigung, ab Vers 35. Nee. Ab Vers 37, jetzt habe ich's. So spricht der Herr, wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, dann will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen. Niemand wird jemals den Himmel und das Universum in seiner Größe messen können. All die Naturwissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, die sich immer noch damit beschäftigen, sie kommen nur von einem Geheimnis zu noch größeren Geheimnissen. Ja, sie können immer nur noch mehr darüber staunen, wie das alles zusammenhängt. Niemand wird jemals die Tiefen der Meere vollkommen erforschen. All die Leute, die da runtergefahren sind, haben immer noch mehr entdeckt an verborgenen Kreaturen und so weiter und so fort. Und genauso wenig wird Israel von Gott verworfen werden. Und Geschwister, wir gehören zu Israel, wir gehören zu seinem Volk, wenn wir in den Fußstapfen Abrahams wandeln und Gott glauben, Gott vertrauen. Wenn wir glauben an seinen Sohn Jesus Christus, der Mittler dieses neuen Bundes ist, der die Lösung gebracht hat für das Problem, das wir alle haben, die Sünde in unserem Herzen. Durch ihn können wir dieses neue Herz bekommen. Durch ihn vermag Gott auf unsere Herzen sein Gesetz, seine Gebote zu schreiben. Und das ist das großartigste Geschenk, was er uns jemals gemacht hat, was er uns jemals machen konnte. Und niemand mehr wird uns dieses Geschenk nehmen können. Und dafür möchte ich ihn jetzt loben und preisen noch im Gebet. Vater, wir danken dir für diese großartigen Kapitel für Jeremia 30 bis 33, die uns aufzeigen, dass du derjenige bist, der die Wende vollbringt, der die Umkehr schafft, das, was wir niemals von uns aus getan hätten. Du hast dein Volk zurückgeführt aus dem Exil, aus der Gefangenschaft, ins verheißene Land. Du hast dafür gesorgt, dass die Städte wieder aufgebaut wurden, dass wieder Freude darin geherrscht hat, wieder Feste gefeiert wurden. Du bist derjenige, der ihnen einen neuen König, einen neuen hohen Priester geschenkt hat. Und Vater, wir wissen, dass sich all dies in deinem Sohn Jesus Christus erfüllt hat. Er ist der perfekte hohe Priester, der Tag für Tag vor dir steht und uns vertritt. Er ist der perfekte König, der in alle Zeit in vollkommener Gerechtigkeit herrschen wird. In ihm hast du uns erlöst aus der Macht des Satans, uns herausgeführt aus dieser Gefangenschaft. In ihm hast du uns versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. In ihm hast du uns ein neues Herz geschenkt, uns deine Gesetze ins Herz geschrieben, sodass wir zu deiner Ehre leben wollen. Und Vater, dafür wollen wir dich einfach loben und preisen, dass du so ein gnädiger Gott bist. Und gleichzeitig harren wir des Tages, der da eines Tages kommen wird. Wir harren der Wiederkunft Christi, weil wir wissen, dass jetzt immer noch nicht alles perfekt ist, weil wir immer noch Schmerz und Leid und Trauer erleben, weil wir immer noch sündigen, deinen Bund brechen. Aber wir wissen, dass deine Verheißungen wahr sind, dass sie gelten und dass sie wahr werden, dass du eines Tages zurückkommen wirst in deinem Sohn und er alles neu machen wird. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem, in dem dein Volk wohnen wird in alle Ewigkeit, deinen Namen loben wird, dich preisen wird, in dem es kein Leid, kein Schmerz, kein Tod mehr geben wird. Du wirst all unsere Tränen abwischen. Wir danken dir für diese Verheißung. Und wir beten, komm Herr Jesus, komm bald. Amen. Wir machen eine Viertelstunde Pause und sehen uns ja so um 10 vor, 5 vor, 11 wieder. Die Musik geht dann an.